Fokus widmet Ihnen die Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Wir bieten Ausbildung und echte Karrierechancen für über 1600 Vorarlberger Lehrlinge.
Radio Vorarlberg. Fokus.
Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian.
Willkommen bei Fokus. Der mehrfache Weltfußballer Cristiano Ronaldo hat vor wenigen Tagen mit einer Nachricht abseits des Sports aufhorchen lassen. Seine Lebenspartnerin und er gaben bekannt, dass von ihren Zwillingen nur mehr das Mädchen am Leben ist. Der Tod eines Kindes lässt niemanden kalt. So ein Schicksal, das eigene Kind zu verlieren, ist häufiger als man denkt, nur hört man eben selten davon. Wie es einem dann geht, schildert der Experte unserer heutigen Sendung, der deutsche Trauerbegleiter Norbert Nietzsche, folgendermaßen.
Wenn es dann passiert, wenn ein Kind stirbt, gibt es eigentlich erstmal einen heftigen Absturz, eine tiefe Erschütterung und das ist fast bodenlos. Also man denkt jeden Tag, es kann doch nicht noch schlimmer kommen und es wird noch schlimmer und es wird noch schlimmer und es ist einfach wie wenn man von einem Flugzeug rausspringt und der Schirm öffnet sich nicht richtig.
Dass man nach so einem Absturz aber auch weitermachen kann, das weiß Norbert Nietzsche. Und zwar aus eigener Erfahrung. Und auch, wie das am besten möglich ist. In seinem Vortrag »Leben mit dem Tod eines Kindes«, den er Anfang April in der Reihe »Wertvolle Kinder« des Vorarlberger Kinderdorfs gehalten hat, schilderte er zunächst, wie er einst seine kleine Tochter verloren hatte.
Ich habe vor 34 Jahren eine Tochter am plötzlichen Kindstod verloren. Im Alter von 6 Monaten. Das Mädchen heißt Hannah. Sie war morgens tot im Bett gelegen. Und wenn man sich nur diese kurze Zeitspanne vorstellt, wenn man morgens um 7 ein totes Kind findet, bis mittags um 12 Uhr, was da alles passiert. Von Polizei, Staatsanwaltschaft, Rettungsdienst, Kriminalpolizei, die kamen, Bestatter, Pfarrer. Also es war so schnell, diese wenigen Stunden und so traumatisierend, dass sie mich bis heute prägen. Also auch heute denke ich immer noch an den Geburtstag, an den Todestag und habe immer noch Herzklopfen, obwohl das jetzt schon 34 Jahre her ist. Ja, ich hatte damals zwei Töchter noch, also die sind 7 und 9 Jahre alt gewesen. Und ich hatte das Glück, dass ich nach einem Jahr noch einen Sohn bekommen habe. Es war mit großer Angst verbunden, das erste Jahr, denn ich wusste nicht, ob er das überlebt. Ich bin oft ins Bett gegangen, hatte riesige Ängste dabei und war sehr verunsichert in diesem ersten Jahr. Und heute sitzt er auch hier im Publikum und ich bin froh, dass es ihm gut geht. Und ich glaube, wenn er bei mir zu Hause schlafen würde, würde ich manchmal immer noch auf die Brust langen, ob alles in Ordnung ist. Also es gibt eine große Verunsicherung, wenn sowas passiert.
Wie umgehen mit dieser großen Verunsicherung, das soll heute Thema sein. Der 65-jährige Norbert Nietzsche hat 15 Jahre lang eine Klinikschule in Ulm geleitet und dort schwerkranke Kinder unterrichtet. Danach wurde er Schulamtsdirektor. Nach dem Todesfall leitete er lange Zeit Trauergruppen und er promovierte daraufhin zu diesem Thema. Seit 2 Jahren macht er nun eine Ausbildung als Kinder- und Jugendpsychotherapeut. Zudem engagiert sich Nietzsche in der Ausbildung von Kriseninterventionsteams, Kinderhospizen und in der Akutbegleitung. Dr. Norbert Nietzsche sagt, vom Tod eines Kindes sind viele betroffen, insbesondere auch die Geschwister.
Man sagt nicht ohne Grund, Geschwisterkinder sind doppelte Verlierer. Die verlieren nach dem Tod von dem Bruder und der Schwester sowohl den Bruder, die Schwester, als auch für lange Zeit unter Umständen die Eltern, weil die so gefangen sind in ihrer eigenen Trauer und nicht gut im Kontakt sind zu den überlebenden Kindern. Ein großes, großes Problem, diese Einsamkeit von Geschwisterkindern, die so still sind. Und ich glaube, wenn ich heute wieder eine Doktorarbeit schreiben würde, würde ich die schreiben mit dem Thema Geschwisterkinder, weil die besonders darunter leiden und so furchtbar vergessen sind nach dieser Zeit.
Die gute Nachricht, die Norbert Nietzsche verbreiten möchte, ist folgende. Selbst wenn einem so etwas unfassbar Schlimmes wie der Tod des eigenen Kindes widerfährt, kann man aus diesem Abgrund wieder rauskommen.
Es gibt George A. Bonanno, der hat ein Buch geschrieben, Die andere Seite der Trauer. Der hat was Interessantes mal sich angeschaut. Und zwar, der hat auch in New York bei dem 9/11 mal ganz viele Angehörige gefragt, ich glaube Tausende, und sowohl Betroffene als auch Leute, die ziemlich nah an diesem Unglücksstelle waren, und hat die sehr früh interviewt und nach einiger Zeit wieder interviewt. Und der hat was Interessantes festgestellt, und zwar, wenn es was ganz Schlimmes im Leben passiert, dann kann man sagen, ein Drittel der Menschen schafft es von alleine wieder in die Spur zu kommen. Ich denke dabei auch gerade im Moment an den Ukraine-Krieg zum Beispiel, der sehr, sehr belastend ist für diese Mütter, für diese Kinder, für diese Väter, also für die ganzen Familiensysteme. Dennoch hat er festgestellt, an einer großen Zahl von Untersuchungen, dass ein Drittel es durchaus auch alleine wieder schafft, mit sich, ich nenne es, in die Spur zu kommen. Ein Drittel braucht Impulse. Das ist zum Beispiel, kann es mal ein Psychologe, eine Psychologin sein, es kann eine Selbsthilfegruppe sein, es kann gute Freunde sein, also verschiedene Menschen, die auch ein bisschen vielleicht mit Abstand mit einem darüber reden. Und dann geht es auch einigermaßen. Aber das Problem sind die anderen Drittel, die einfach mehr brauchen. Die sind eigentlich extrem gefährdet und da passieren Dinge, die... Von denen hört man dann einfach oft gar nichts mehr. Die verschwinden so mit sich von der Bildfläche. Focus Online hat mal einen Artikel mit mir gemacht und die haben den genannt, Zeit heilt alle Wunden, ist Quatsch. Vater denkt auch noch nach Jahren jeden Tag an seine tote Tochter. Das war ein längeres Interview, wo ich dann gemerkt habe an den Rückmeldungen von betroffenen Eltern, oh Gott, das ist ein Thema, das ist sehr virulent, aber sehr still. Genau genommen ist es so bei dem Todesfall. Am Anfang sind wir mit unserer Resilienz, die mehr da ist, weniger da ist, wir haben gute Eltern oder schlechte Eltern, wir sind gut eingebunden im Familiensystem oder weniger gut eingebunden, wir haben eine gute Partnerschaft oder eine schwierige Partnerschaft. Also viele, viele verschiedene Bedingungen, die eine Rolle spielen. Es gibt Menschen, die finden in ihr altes Gleichgewicht durchaus wieder zurück. Also die können auch wieder weitermachen wie zuvor und manchmal merkt man es ihnen nicht mal richtig an, dass sie so ein schlimmes Lebensereignis hatten. Manche allerdings, die finden nicht zurück in dieses Gleichgewicht und verlieren sich dabei. Alkohol, Depressionen, ungepflegt werden, sich vernachlässigen, im Beruf kein Interesse mehr haben. Mit dem Partner gibt es dann häufig Spannungen oder mit der Partnerin. Also da passieren dann Dinge, die fast ein bisschen selbstzerstörerisch sind. Es gibt aber auch die Leute, wie ich es auch geworden bin, Gott sei Dank, die das ganzen Prozess eher als Wachstumsschmerzen erlebt haben. Wachstumsschmerzen in dem Sinne, ich habe die Chance gehabt, ich durfte an diesem Schicksal wachsen. Ich bin nicht zerbrochen dran, sondern denke heute, ich bin stärker, als ich vorher war, in mir selber. Und in den Selbsthilfegruppen, die ich geleitet hatte, haben sich die Eltern oft immer wieder so schwankend bewegt. Die haben gesagt, die bewegen sich zwischen Aufgeben und Normalität. Und es hat oft sehr große Sprünge gegeben, schnell hin und her, die viel Unruhe bewirkt haben und keine Sicherheit gegeben haben. Es gab auch Eltern, die hatten wieder ein relativ gutes Level für sich erreicht, die dann plötzlich wieder abgestürzt sind aufgrund irgendeinem Ereignis oder einem Trauma, das dann wieder plötzlich sich wiederbelebt hat.
Im Fokus geht es heute um den Tod von Kindern. 1992 ist der erst 4 Jahre alte Connor aus dem 53. Stock eines New Yorker Wolkenkratzers tödlich abgestürzt. Sein Vater, Eric Clapton, hat dieses Lied für ihn geschrieben. Thank you.
Fürs Leben mit Georg Fabian.
Wie lange Eltern um ihr Kind trauern, ist ganz unterschiedlich. Dazu muss der Trauerschmerz erstmal anerkannt werden. In der heutigen Trauerforschung spricht man von Traueraufgaben, die dabei helfen können.
Der erste Punkt ist sicherlich, dass wir lernen müssen, den Verlust der Realität zu akzeptieren. Ich halte immer wieder Vorträge bei Notfallseelsorgern, die mir dann berichten, die Eltern erzählen und erzählen immer das Gleiche, immer wieder. In der Selbsthilfegruppe, wenn jemand Neues kommt, immer wieder die gleichen Geschichten, die einfach wieder lebendig gemacht werden müssen, damit man sie wenigstens einigermaßen begreifen kann. Also deshalb halte ich das für wichtig, dass man auch diesen Verlust mit sich einfach nochmal auch ausmacht und auch akzeptieren muss. Es ist nicht gut, wenn man zum Beispiel Eltern dann auch sagt, jetzt ist es aber mal gut nach einem Jahr, es können Sie mal wieder aufhören, dann so einen kleinen Altar zu haben, oder es räumen Sie endlich mal das Kinderzimmer weg von dem Kind und die Schuhe, die da im Gang stehen. Ich habe Eltern erlebt, die haben 4, 5 Jahre immer noch die Zahnpasta und die Zahnbürste von ihrem Kind im Bad stehen, und es gibt dabei kein richtig oder falsch, sondern es muss einfach zu jedem selber passen. Deshalb ist es ganz schwierig, wenn irgendwelche Leute kommen und sagen, es muss jetzt ein Ende haben mit dieser Trauer. Manches dauert länger, manches weniger lang. Und ich habe auch Eltern erlebt, die haben ihr Kind direkt nach der Geburt verloren. Die haben jahrelang ganz schwer getrauert. Und Eltern, wo das 15-jährige Mädchen sich das Leben genommen hat, konnten relativ schnell wieder ins Leben finden. Also man kann dann überhaupt nicht sagen, ob da ein kurzes Leben oder ein langes Leben irgendwas zu bedeuten hat.
Man sollte Eltern also keinesfalls drängen, ihre Trauer zu beenden, rät Trauerbegleiter Norbert Nietzsche. Genau die, die in ihrer Trauer nicht verstanden werden, haben meist sehr viele Sachen der Kinder noch zu Hause.
Wo die Schränke einfach noch gefüllt sind mit den Kleidern von den Schränken, wo immer noch alles so ist, wie es vorher war, und wo die Eltern einfach nicht loslassen können und da wenig Verständnis im Außen finden. Und ich bin mir sicher, wenn man diese Eltern einfach in Ruhe lassen würde, dann wird sich das mit der Zeit von alleine geben. Es nützt ja überhaupt nichts zu sagen, komm, ich helfe dir, den Schrank auszuräumen. Die Sachen gehören jetzt alle in den Kleider Sammelstelle oder sowas dabei. Es ist keine Lösung. Eine Lösung ist vielleicht eher, Freunde einzuladen und sagen, sucht euch was aus. Nehmt was mit in dem Zimmer, was euch eine gute Erinnerung ist. Das kann ein T-Shirt sein, ein Stift sein. Das kann aber auch ein USB-Stick sein oder was anderes dabei, dass die einfach dann mitnehmen. Also wenn Eltern ihre Kinder einladen, einen Kaffee und Tee machen, wenn sie ältere Kinder größer sind, sagen dann, sucht euch was aus, alles okay, was ihr mitnehmt. Die bringen das mit an den Tisch, jeder sagt noch, was er gern mitnehmen will. Ein Pullover oft ist der Fall, eine Kette, ein Ring, alles Mögliche, was so einem Jugendlichen eben wichtig ist da dabei. Und sagen das dann nochmal und dürfen das dann als Geschenk mit heimnehmen. Große Hilfe dabei.
Wichtig ist vor allem wieder weiterzuleben, sagt Norbert Nietzsche. Selbst Kindern wie etwa den Schulfreundinnen und Freunden kann man das vermitteln. Es gilt, wieder ins Leben zurückzufinden.
Da gehört natürlich auch dazu, Mensch, irgendwann musst du auch mal wieder arbeiten gehen, einkaufen gehen. Du musst auch wieder zu deinen Kindern auf den Elternabend gehen, wenn es noch andere Kinder gibt. Du musst vielleicht auch mal wieder Sport treiben. Also du kannst dich nicht einfach nur abkapseln und sozusagen so tun, als ob die Welt noch ist wie zuvor. Und das Nächste, dem Toten einen neuen Platz zuweisen und weiterleben. Dem Toten soll ein neuer, geeigneter Platz zugewiesen werden, der auch Platz für andere, neue Bindungen zulässt. Schwieriger Punkt, Sie kennen das vielleicht auch alle bei Trennungen, bei Scheidungen, dass dann auch manchmal der Partner, die Partnerin immer noch an seinem früheren Partnerin oder Partner hängt und nicht loslassen kann. Oder dass das verstorbene Kind so arg im Vordergrund steht, im Fokus, dass dieser Abstand nicht genug da ist, um sich um die anderen Kinder zu kümmern, sondern immer noch zu arg das verstorbene Kind im Vordergrund steht. Ich hatte kürzlich eine Klasse begleitet, wo eine Erstklässlerin drin gestorben ist, ganz plötzlich. Und da habe ich der Lehrerin auch gesagt, gestalten Sie im Zimmer einfach einen schönen Platz für das Kind. Auch am Stuhl von dem Kind dürfen die Kinder ruhig auch Kuscheltiere mitbringen und alles Mögliche. Und wir lassen den Platz frei. Das war vielleicht so 5 Wochen vor Ostern. Aber dann, wenn Ostern kommt, dann ist es gut. Dann machen Sie mit den Kindern ein großes Feuer. Sie machen kleine Hölzchen, wo man Wünsche für das verstorbene Kind draufschreiben kann. Sie tanzen um das Feuer rum mit der Klasse. Eltern werden dazu eingeladen. Man wirft diese Hölzchen mit guten Wünschen ins Feuer. Die Erde wird sozusagen fruchtbare Erde und ein Teil steigt zum Himmel auf. Und dann werden Würstchen gebraten an dem Feuer. Und dann müssen auch die Sachen im Klassenzimmer wieder weggeräumt werden und vielleicht an den Friedhof gebracht werden oder zu den Eltern gebracht werden. Dann müssen diese Kinder auch wieder weitermachen. Und ich glaube, wenn die solche Erfahrungen machen, lernen sie was für ihr Leben. Sie lernen nicht nur was Kleines dabei, sondern was uns allen passiert. Wir müssen alle mit Abschieden irgendwann oder immer wieder einfach umgehen lernen.
Sehr hilfreich, um einen Trennungsschmerz zu verarbeiten, ist es, noch vom Leichnam Abschied nehmen zu können. Damit hat sich Norbert Nietzsche auch bei seiner Doktorarbeit auseinandergesetzt und dabei erfahren, dass das nicht immer möglich ist.
Da hat eine Mutter, eine 16-jährige Tochter, bei dem Amoklauf in Winnenden 2009 verloren. Und die hat mir gesagt, sehr schlimm hat sie erlebt. Es dauerte 3 Tage, bis wir unsere Tochter wieder sahen. Lange wurde nicht gesagt, wo sie ist. Sehr belastend. Wir wussten lange nicht, wie sie starb und wissen es auch heute noch nicht richtig, ob sie noch länger bei Bewusstsein war, wer sie fand und so weiter. Es ist der Horror, welche Bilder ich im Kopf habe. Diese Bilder sind sehr schwierig, vor allem wenn es nach einem Suizid was passiert oder nach einem Unfall und die Eltern sich nicht die Möglichkeit haben, von dem Körper des verstorbenen Kindes verabschieden zu dürfen. Ich hatte damals das Glück, ich habe einen sehr liebevollen Vater gehabt, der damals, als meine Tochter gestorben ist, mit mir am nächsten Tag zu dem Bestatter gefahren ist und wir haben zusammen das kleine Mädchen gewaschen, schön angezogen, noch eine Windel angezogen. Mein Vater war sehr katholisch, der hat dann noch auch so Lottwasser drüber gemacht und wir haben auch die Lieblingskuscheltiere reingelegt in den Sarg. Und das, heute weiß ich, wie wichtig das war, dass ich das machen durfte und konnte. Ich bin davon überzeugt, wenn wir uns alles wegnehmen lassen und alles die Bestatter machen lassen, die es sehr gut machen sicherlich, aber eine wichtige Traueraufgabe ist sicherlich auch, diese Realität des Verlustes zu akzeptieren. Und ich bin davon überzeugt, dass es besser gelingt, wenn wir den Mut haben, dies zu tun.
Auch wenn man den Tod eines Kindes für unvorstellbar hält, den Umstand, dass so etwas Furchtbares überhaupt passieren kann, auch verdrängt, so gibt es de facto einige mögliche Todesursachen.
Im Alter von 5 bis 20 Jahren sind die meisten Kinder sterben an Krankheiten. Man kann sagen, so ja, knapp ein Viertel an Unfällen, an Suizid und ganz wenige an einem über einen tätlichen Angriff. Ich habe das die letzten 10 Jahre mir nochmal angeschaut für den Vortrag hier von dem Statistischen Bundesamt in Deutschland, aber ich nehme an, dass es in Österreich genau die gleichen Bedingungen sind wie in Deutschland. Ich will jetzt nochmal auf den Suizid näher eingehen kurz. Im Alter von 5 bis 15 Jahren gibt es Gott sei Dank sehr, sehr selten Suizide. Also ich glaube, Zahlen haben immer zwischen 25 und 30 geschwankt in dem Alter von 5 bis 15 Jahren. Und eine große Steigerung ist dann aber ab dem 15. Lebensjahr, wo dann einfach ein großer Anteil ist an den jungen Menschen, die sich auch das Leben nehmen. Es sind manchmal Dinge wie Liebeskummer mit 15, ganz furchtbar teilweise. Es ist manchmal einfach große Spannungen zu Hause, ganz furchtbar, manchmal, wo die Kinder nicht mehr weiter wissen. Also Dinge als Auslöser, wo die in ihrer Not schnell und Umständen in diesem Alter sich auch das Leben nehmen könnten. Im Alter sind es dann eher so bei den älteren Menschen überwiegend Männer ab 80, die einen sogenannten Bilanzsuizid machen. Das gibt es immer wieder, also dass die einfach Bilanz ziehen, was habe ich in meinem Leben gemacht oder auch nicht gemacht und dann sagen, ich scheide aus meinem Leben. Sind überwiegend Männer. Man weiß gleichzeitig, dass im Frühjahr und im Herbst eine Häufung ist an Suiziden. Also es sind eher die Zeiten, die virulent sind für diese Bedingungen.
Fürs Leben.
In Fokus spricht heute Trauerbegleiter Norbert Nietzsche über das Leben mit dem Tod eines Kindes, über die Trauer von Geschwistern und Eltern. Aus eigener Erfahrung nach dem plötzlichen Kindstod seiner Tochter weiß er, dass Selbsthilfegruppen einiges bewirken können.
Es ist so ein heikles Thema, wo mir viel zu wenig Leute sich auch darstellen und sagen, ich habe das durchlebt und ich habe es überstanden. Nicht ganz überstanden, aber ziemlich überstanden dabei. Ich glaube, dass es viel mehr Mut macht, als man ahnt. Ich bin sogar so verrückt, ich habe vor Jahren eine Clown-Ausbildung gemacht. Ich war heute Morgen noch in einem Heim für geistig Behinderte mit einer Kollegin und wir sind als Clown unterwegs gewesen. Und ich bin davon überzeugt, dass genau diese Anteile, dieser Humor wichtig ist an den Selbsthilfegruppen, um den Menschen Mut zu machen. Dass sie sehen, da ist einer, der hat zwar Risse, aber der ist nicht zerbrochen an seinem Schicksal. Ich glaube, dass das oft hilft. Ich bin auch davon überzeugt, dass wenn ich eine Selbsthilfegruppe leite und selber Betroffener bin, dass es ganz anders ist, als wenn diese Eltern zu einem Psychologen, zu einer Psychologin gehen, die mit diesem Thema einfach fremdeln. Ich sage dann auch manchmal zu den Eltern, sie sind eigentlich jetzt wie in einer neuen Familie gelandet. Eine Familie kann man sich nie aussuchen. Und jetzt sind sie einfach in der Familie der verwaisten Eltern gelandet, wo sie entweder manche mögen, manche weniger mögen, sowie im normalen Leben eben auch.
Eine Selbsthilfegruppe kann also entlasten, sagt Dr. Nitsche. Er hat bei seiner Dissertation generell untersucht, was bei einem Todesfall eines Kindes einem hilft und was nicht.
Also ich hatte insgesamt 70 Interviews geführt mit Eltern, denen ein Kind verstorben ist. Es ist keine Riesenzahl, aber ich habe viele Untersuchungen gesehen mit 20, 25 Kindern. Und deshalb liege ich mit 70 ganz gut im Mittelfeld. Man kann aber nicht sagen, dass so ist es einfach, sondern das ist einfach nur ein Orientierungspunkt, dass man sich es besser vorstellen kann. Die meisten meiner Interviewpartner waren interessanterweise auch weiblich. Für mich war es wichtig, keine amerikanische Studie hinzuzuziehen, keine Studie aus England zu nehmen, wo es sehr viele Untersuchungen in diesem Bereich gibt, sondern ich wollte bewusst auch Eltern aus Deutschland haben mit unserer Trauerkultur, die ja vergleichbar ist wie in Österreich, ist es eigentlich gar kein Unterschied. Ja? Aber ich wollte einfach Eltern befragen, die hier und im Jetzt leben und wollte gern wissen, wie gehen die mit ihrer Trauer hier in diesem Mitteleuropa um. Interessant war auch, dass 85% einer christlichen Religion angehört haben. Kommen wir nachher noch darauf, denn das hat einiges auch bewegt, auch ein Ärger in der Kirche dabei. Und es gab insgesamt bei den 70 Interviews, haben 91 trauernde Geschwister teilgenommen, also auch sehr viele, alle Altersstufen. Die kürzeste Zeit nach dem Tod eines Kindes der Interviews waren 5 Monate und die längste vergangene Zeit nach dem Tod 38 Jahre. Und auch die Person nach 38 Jahren war so emotional bewegt in diesem Interview, wo ich gedacht habe, oh Gott, da ist ja noch gar nichts irgendwie aufgearbeitet, verdaut. Das liegt ja immer noch schwer wie ein Kloß im Magen. Überlegung von mir war, Mütter und Väter fühlen sich nach dem Tod ihres Kindes in ihrer Trauer alleingelassen. War eine Frage der Interviews. Jetzt zeige ich Ihnen mal das Ergebnis. Die Eltern haben beschrieben, dass in 77% Freunde, 60% der Ehepartner Hilfe sind. Der Ehepartner und natürlich Männer trauern anders wie Frauen. Große Diskrepanz dabei. Frauen können weinen. Männer wollen eher was organisieren, was tun. Da machen dann unter Umständen übertrieben Sport. Also die gehen oft in eine andere Richtung. Deshalb ist es ganz normal, dass der Partner nicht 100% eine Hilfe dabei ist. Die Familien und auch Selbsthilfegruppen wurden als hilfreich beschrieben. Als nicht hilfreich beschrieben für die Geschwisterkinder, also die überlebenden Kinder, wurde zu 69% die Schulen. Die Kinder, die nach einem Todesfall nach einer Woche dann wieder in die Schule kommen, obwohl alles in der Zeitung stand, haben oft am gleichen Tag wieder Mathearbeit geschrieben oder einen Deutschtest geschrieben. Und er wurde genauso bewertet wie bei den anderen Kindern, obwohl die wirklich teilweise wirklich richtig traurig oder traumatisiert waren. Also eine völlig ungleicher Zustand, der sehr wichtig ist, den zu wissen. Und wo ich am meisten erstaunt war, dass Kriseninterventionsteams und die Notfallseelsorge bei Unfällen oder Suizid überhaupt keine Hilfe waren. Hatte ich einen Vortrag bei der Notfallseelsorge in Ulm gemacht und dann habe ich das auch vorgestellt. Und dann sagte der Leiter zu mir, Norbert, ich bin erstaunt, 87%. Ich hätte gesagt 99%. Denn woher wollen wir denn den Blick haben auf die Geschwisterkinder, wenn wir in eine Familie kommen, mit der Polizei zusammen so eine Botschaft überbringen? Da sind wir selber so gefangen, dass wir diese Geschwisterkinder überhaupt nicht wahrnehmen oder in den Fokus nehmen. Und es sind oft die Kinder, die bei der Reanimation daneben standen. die das alles mitverfolgt haben, die man nicht aus dem Raum genommen hat und die eigentlich dann genau genommen so sich bewegen zwischen Trauer und Trauma. Also ein ganz schwieriges Feld dabei.
Es gibt also in der Praxis der Hilfestellung einige Schwierigkeiten. Es gibt, laut Dr. Nietzsche, aber auch sehr hilfreiche Faktoren.
Hilfreich hat sich wirklich gezeigt, Selbsthilfegruppen, Trauerseminare und Gespräche mit anderen betroffenen Eltern. Große Hilfe. Glück haben auch die, die Spiritualität leben können, egal in welcher Form, aber auch die Eltern, die es von ihrer Umgebung zugelassen bekommen, dass der Trauerschmerz einfach da sein darf. Lesen, schreiben, manchmal auch Therapien, etwas ganz Neues lernen und auch die Auseinandersetzung mit den anderen Kindern, die einen zwingen, morgens wieder aufzustehen. Die wollen einfach frühstücken, die brauchen eine neue Windel oder die brauchen irgendwas. Das geht natürlich alles nur für die Eltern, die auch weitere Kinder haben. Spannend ist natürlich auch immer die Frage, wenn man sagt, wie viele Kinder haben Sie? Also bei mir ist das so, 3 Lebende, ein Verstorbenes. Wenn ich jetzt zum Beispiel wo bin, wo mich keiner kennt und ich nur im Zug sitze und man redet nur so miteinander, sage ich immer, ich habe 3 Kinder. Weil ich will es gar nicht, dass ich irgendwie da mich oute. Wenn ich jemand Vertrauter bin, spreche ich immer von 4 Kindern, weil auch dieses 4. Kind seinen Platz finden muss in einem. Aber ich bin mir dem sehr bewusst. Und wir hatten dann auch lange in den Selbsthilfegruppen darüber diskutiert, wie verhalte ich mich? Habe ich jetzt noch 3 Kinder? Oder habe ich das eine Kind auch noch? Eine schwierige Frage dabei, über die es sich lohnt, darüber nachzudenken.
Norbert Nietzsche hat sich bei einer Untersuchung auch angesehen, wie lange es braucht, bis Eltern mit ihrer Trauer umgehen können. Da macht es einen Unterschied, ob das Kind plötzlich aus dem Leben gerissen wurde oder ob eine Krankheit voranging.
Also meistens sind es onkologisch kranke Kinder gewesen oder Knochenmarktransplantierte oder ja, also einfach waren krank und man konnte sich innerlich darauf vorbereiten, dass es zum Tod von dem Kind kommt. Man erlebt es auf Station, vom Nebenzimmer, man liest mehr darüber, man macht sich auch diese Gedanken viel mehr. Und da haben von diesen 34 Eltern gesagt, nach 5 Jahren können wir damit ganz gut wieder umgehen, weil sie auch sich auch vorbereitet haben auf diese Trauer und einfach das in den Fokus genommen haben. Und nach 7 Jahren sagten dann fast die andere Hälfte, ja, jetzt können wir wieder weiterleben. Das heißt dann nach den 7 Jahren, es wurde nicht mehr zu Hause dieses tote Kind so in den Vordergrund gestellt, sondern eher ein Stück zurückgenommen und man konnte wieder in den Alltag gehen, man konnte auch wieder seine Hobbys nachgehen, das Essen hat wieder geschmeckt, man konnte auch mit seiner Partnerin, seinem Partner wieder anders umgehen. Anders war es natürlich, wenn der Tod unerwartet kommt, nach Suizid, Unfall. Da war das so, nach 5 Jahren haben auch die Hälfte der Eltern gesagt, ja, wir können so einigermaßen damit umgehen. Aber fast 30% haben es erst nach 12 Jahren gesagt. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind 30 Jahre alt, plus 12 Jahre, da sind Sie 42. Welche wichtige Periode in Ihrem Leben dann wirklich gefangen ist in dieser Trauer und Sie kommen aus dieser Nummer kaum raus, weil dieser Schock so groß ist. Da gehört sicherlich auch dazu, plötzlicher Kindstod, vor allem aber auch Suizid oder auch diese Nachricht von dem Unfall, den man miterlebt hat oder der einem als Botschaft überbracht wird. Ganz schwieriger Punkt für Eltern, die ganz lange dann auch in dieser Trauerschleife sind und kaum daraus rausfinden und auch gar keine Hoffnung dabei richtig sehen. Die belastendsten Sachen für Eltern waren vor allem das Gefühl, alleingelassen zu sein. Das verstorbene Kind wird nicht mehr erwähnt. Ich habe in meinem Kalender von den Kindern, wo ich weiß, einfach aufgeschrieben, wann die gestorben sind. Und an diesem Todestag schicke ich immer kurz eine Nachricht oder eine Karte oder so und schreibe oft nur drauf, ich denke heute an dich. Dann wissen die ganz genau und die haben mir dann oft schon gesagt, dass du noch daran denkst, das ist doch schon 5 Jahre her oder 7 Jahre her und so. Und ich merke, wie wichtig das ist, dass diese Kinder nicht vergessen werden.
Damit man nicht vergisst, hilft manchmal auch Musik. Sarah Connor hat dieses Lied Emmy gewidmet. Die Tochter von Ski-Olympiasieger Bodie Miller ist mit 1,5 Jahren in einem Schwimmbecken ertrunken.
wenn Sommerlichter Wunden heilen und Nächte wieder Tage bleiben, ihre Sterne verzeihen, weiche Schatten zeichnen, kann nicht dir nah sein. Deine Hand in meiner Hand, für immer und ein Leben lang, nur in Gedanken, in meinen Gedanken kann ich dir nah sein, du wieder da sein. Jetzt fliegst du hoch, lässt einfach los. Jetzt fliegst du hoch, was mach ich bloß? Wenn an kalten Tagen Flocken fallen und sich hilflos wie ich an Dächer krallen, wo soll ich hingehen? Wo soll ich jetzt hingehen? In meinem Kopf kann ich dein Lachen hören, hab jeden Schritt bewacht, ich könnt schwören, du warst doch eben noch bei mir. Du standst doch eben noch bei mir. Und ein Flugzeug aus Papier liegt immer noch hier. Deine Sachen überall, es riecht nach dir und für den Fall, dass du doch zurückkommst, leg ich mich in dein Bett und kann dir nah sein. Keiner hat es mitbekommen, jetzt hat er dich zu sich genommen. Bitte nur einmal, nur ein letztes Mal, kann ich dir nah sein, du wieder da sein. Und jetzt flieg ich hoch, lass einfach los. Flieg zu dir hoch, lass einfach los. Denn wenn an kalten Tagen Flocken fallen und sich hilflos wie ich an Dächer krallen, wo soll ich hingehen? Wo soll ich jetzt hingehen? Und in meinem Kopf kann ich dein Lachen hören, hab jeden Schritt bewacht, ich kann schwören, du warst doch eben noch bei mir. Du standst doch eben noch bei mir. Und ein Flugzeug aus Papier liegt immer noch hier. Liegt immer noch hier. Ich bin die Zeit, die rennt, ich bin das Haus, das brennt. Wer wird die Stille füllen und dich in Liebe hüllen? Wer wird dich tragen, wenn deine Beine versagen? Und wenn an kalten Tagen Flocken fallen und sich hilflos wie ich an Dächer krallen, wo wirst du hingehen, wenn sich der Wind dreht? Und irgendwann werde ich dich wiedersehen, in deine Arme rennen und dich drehen, und dann bist du wieder bei mir, ja, für immer bei mir. Und ein Flugzeug aus Papier ist wieder bei dir. Wieder bei dir.
Radio Vorarlberg. Fokus. Themen fürs Leben. Mit Georg Fabian.
Trauerbegleiter Norbert Nietzsche sagt, man vergisst oft, wie sehr die Geschwisterkinder beim Tod einer Schwester oder eines Bruders leiden. Die Trauer verläuft je nach Alter sehr unterschiedlich.
Ein großes Problem dabei ist eigentlich, dass Kinder so verschieden trauern. Vorschulkinder trauern ganz anders wie Grundschulkinder und Grundschulkinder wieder ganz anders wie Jugendliche und junge Erwachsene. Das macht natürlich die Trauerbegleitung enorm schwierig. Ich habe Ihnen ein paar Beispiele mal mitgebracht. Vorschulkinder. Ein 4-jähriges Kind sagt, die Toten schließen ihre Augen, weil ihnen sonst Sand hineinkommt. Bei den Vorschulkindern, die wissen noch nicht, dass der Tod unumkehrbar ist. Für die Kinder im Vorschulalter, die sehen das eher als einen vorübergehenden Zustand, als Schlaf oder als eine lange Reise. Deshalb ist es auch gut, wenn man mit Vorschulkindern auf dieser Ebene, auf diesem Niveau über das Sterben spricht und Bücher findet, die genau dieses Thema in Form von Bilderbüchern aufgreifen. Mir ist es selber oft schon passiert, dass ich ein Bilderbuch über Trauer gelesen habe und dachte, Mann, das ist ja viel besser als ein wissenschaftlicher Vortrag oder so. Ich habe die Dinge viel besser verstanden, weil diese Bilderbücher das manchmal so gut und mit so gutem Herz auf den Punkt bringen. Grundschulkindern, 6 Jahre altes Kind, sagt, wenn Opa im Himmel ist, wer liegt dann in der Kiste? Der macht sich da ganz anders Gedanken plötzlich drüber. Es ist so, schon 8-jährige Kinder erkennen, dass alle Menschen, sich selbst mit eingeschlossen, einmal sterben müssen. Sie beginnen, großes Interesse dafür zu entwickeln, was nach dem Tod passiert. Ist auch das Alter, wo man auch mal eine Maus oder eine Katze oder ein anderes totes Tier, das man irgendwo findet, mal genauer betrachtet, was denn da eigentlich genau passiert ist. Sie sind sehr interessiert an diesen Dingen dabei. Bei Grundschulkindern, bei Geschwisterkindern kommt es zu heftigen körperlichen Auffälligkeiten, seelischen Auffälligkeiten. Wenn ein Kind ganz normale Leistungen hat und plötzlich ist es ein Trauerfall in der Familie und das Kind knallt in der Schule richtig durch, dann hat sie in dem Moment nicht seine Intelligenz oder seine intrinsische Motivation verloren, sondern da ist was anderes im Busche. Man weiß dann ganz gut, wenn die Schule, wenn es da einbricht, das Kind, oder plötzlich kein Interesse mehr hat, schlechte Noten schreibt, einen schlampigen Schulranzen hat und so, da arbeitet irgendwas dann in diesem Kind, was nicht normal ist und wo man als Eltern oder als Erwachsene gut schauen muss, wie kann ich das ein Stück weit auch regulieren. Bei den üblichen Sachen wie Kopf- und Bauchschmerzen, Einnässen und Übergewicht sind eigentlich auch Phänomene, die immer wieder auftauchen und einfach auch Signale sind, wo man denkt, ich gehe vielleicht jetzt doch mal lieber zum Kinderarzt oder der mir dann auch den Weg weist, entweder zu einer psychologischen Beratungsstelle, niederschwellige Angebote oder wenn man sieht, es ist irgendwo wirklich wie ein Trauma dabei, wo man dann vielleicht auch an anderen Stellen Psychologen, Kinder- und Jugendpsychotherapeuten oder auch vielleicht mal die Kinderpsychiatrie einfach mal aufsuchen sollte und nachschauen lassen sollte, was es eigentlich im Moment mit dem Kind los ist. Ich habe viele ältere Menschen erlebt, ältere wie ich bin, die 70 waren, die in Vorträgen waren und die gesagt haben, Herr Nietzsche, ich habe mein ganzes Leben lang immer Herzschmerzen gehabt und kein Arzt hat das herausgefunden. Und erst jetzt verstehe ich, dass es genauso war, dass ich so ein Geschwisterkind war, das so vergessen war. Für das eigentlich, der eigentlich immer geschrien hat nach Aufmerksamkeit und es nicht bekommen hat. Jugendliche und junge Erwachsene, die haben natürlich, die sollten die Tragweite und Endgültigkeit des Todes erkennen. Das sieht natürlich ganz anders aus. Da geht es um Beziehungsabbrüche. Die haben oft einen Freund, eine Freundin, 18, 19. Und plötzlich will man von der nichts mehr wissen. Gell? Oder der verhält sich so blöd und so anders. Oder aber auch, die geben ihr Studium auf oder ihre Ausbildung, schaffen es einfach nicht mehr. Die sind so gefangen in diese Trauer, dass sie sich, die sind so blockiert, dass sie zunächst nicht mal gut reagieren können in der Welt, wo sie sich befinden. Oder die hören ganz laut Musik. Wie kannst du nur so laute Musik hören? Dein Bruder oder deine Schwester ist doch verstorben. Oder die gehen zum Tanzen. Oder die trinken sehr viel. Aber alles Ausdruck von ganz starker Trauer oft, die diese Jugendlichen oft beschäftigt.
In Schulen ist der Umgang mit den Geschwistern eines verstorbenen Kindes oft noch sehr schwierig, wenn auch bemüht, schildert Norbert Nietzsche.
Wenn jemand stirbt, ist folgendes mal gewesen. Es wurde am Sitzplatz meines Sohnes, war eine Mutter von dem 16-jährigen Sohn, der an einer Krankheit verstarb, seine Fotografie aufgestellt, ein kleiner Blumenstrauß dazu. Ungefähr eine Woche lang wurde mit seinen Klassenkameraden über die Situation gesprochen, der Unterricht nur bedingt durchgeführt, ebenso in anderen Klassen. Im Eingangsbereich der Schule wurde auch ein Foto aufgestellt und ein Kondolenzbuch, in das jeder Schüler, Lehrer, der wollte, etwas schreiben konnte. Dieses wurde dann mir überreicht. Wunderbar, das ist fast wie ein Märchen, aber das gibt es ganz oft. Schulen können das sehr gut, diese Kinder begleiten über Religionslehrer, Musiklehrer, Ethiklehrer. Also es gibt viele Lehrer, auch Deutschlehrer, die da echt was los haben. Die auch das ganz gut individuell in den Griff bekommen, einen guten Übergang zu gestalten, wieder zu dem Alltag, trotz Trauer. Aber die Geschwisterkinder, die ich gefragt habe, die haben gesagt, die Begleitung durch die Eltern, sehr hilfreich. Auch andere Familienmitglieder. Es gibt immer mal einen Onkel oder eine Tante oder einen Opa oder eine Oma, wo solche Kinder gut anbinden können, die dann Vertrauen haben zum Kind und die sehr, sehr hilfreich sind. Freunde, 80%. Es ist ja auch normal, man sagt ja auch, wenn Kinder dann so 14 sind, dann spielt diese Peer Group eine viel wichtigere Rolle als Eltern. Die binden sich dann in ihre Gruppe einfach ein, werden dann dort oft auch getragen und auch verstanden dabei. Aber die Begleitung durch die Schule für Geschwisterkinder haben 80% der Kinder als nicht hilfreich beschrieben. Eigentlich eine verheerende Zahl, wenn man an vorher gerade denkt, mit Kondolenzbuch und wie sorgfältig das alles war, ist es ein ganz starker Gegensatz und eine Diskrepanz, die eigentlich ganz leicht aufgelöst werden könnte, indem man die Geschwisterkinder da mehr einbezieht. Warum sind die da nicht zum Beispiel zum Tisch und haben das Kondolenzbuch, wo jemand reinschreibt? Warum können die nicht sich um den Blumenschmuck auch mit kümmern in dem Klassenzimmer von verstorbenen Bruder, Schwester? Also es gibt 100 Möglichkeiten, wo die sich könnten einbinden, wenn sie diese Chance haben, diese Traueraufgaben einfach leben dürfen.
Mitunter spüren Hinterbliebene regelrecht noch ihr verstorbenes Kind oder ihren geliebten Partner an ihrer Seite. Das ist normal und das darf so sein, sagt Norbert Nietzsche.
Es gibt einen Trauerbegleiter, der ist Roland Kachler, den ich sehr, sehr schätze, der auch im süddeutschen Raum wohnt und dem seine Ansätze ich sehr stark teile. Es geht dabei darum, ich habe immer bis heute das Gefühl, ich werde von meiner toten Tochter begleitet. Also die ist bei mir in der Nähe. Ich habe das auch bei meinem Vater oder meiner Mutter und fühle mich von denen begleitet, obwohl die nicht mehr da sind. Am Anfang hat mir das riesen Angst gemacht, weil es war mir auch ein bisschen unheimlich, wenn ich Auto fahre und plötzlich jemand neben mir gespürt habe. Ich habe dann im Rahmen meiner Doktorarbeit gelesen, dass es in Großbritannien eine große Untersuchung gab an Witwern und Witwen. Und in der wurde auch beschrieben, dass 80% dieser allein lebenden Personen immer noch ihren Partner immer noch innerlich so arg präsent fühlen und spüren, mit ihm in den inneren Dialog gehen und was machen, dass dieses Gefühl trotzdem da bleibt. Wenn sie jetzt für mich zum falschen Psychologen gehen würden, der würde sagen, jetzt ist mal gut, jetzt lassen wir das bleiben, jetzt sprechen wir von was anderem dabei. Aber ich glaube, mir hilft es auch, dieses Wissen, diese Nähe zu spüren, dass es einen Sinn gemacht hat, dass da jemand da war, der mich nur anders begleitet als vorher im Leben. Der Roland Kachler hat in dem Buch Kinder im Verlustschmerz begleiten, ein relativ neues Buch, das nochmal zusammengefasst. Der hat dann gesagt, du darfst weiter lieben, also auch wenn das Kind nicht mehr da ist. Du darfst deinen geliebten Menschen weiter lieben und spüren. Dein geliebter Mensch ist an einem guten und sicheren Ort. Du darfst mit deinem geliebten Menschen laut, leise oder in Gedanken reden. Dein geliebter Mensch verzeiht dir, falls ihr Streit hattet oder du ihm etwas angetan hast. Dein geliebter Mensch freut sich, wenn es dir schon bald so gut geht, dass du ihn auch immer wieder vergisst. Spannende Frage. Ich hatte vor ein paar Jahren, war die Verlängerung von dem Grab angestanden, von meiner Tochter. Und ich habe meine Kinder gefragt, so, wer möchte denn von euch gern, dass wir das Grab beibehalten? Es kostet ja auch einiges. Mir war klar, ich möchte es behalten. Es ist eine Kindergrababteilung in Ulm. Und ich war trotzdem erstmal gespannt, was passiert. Und interessanterweise hat nur mein Sohn Julian, der heute da ist, gesagt, ich möchte es weiterbehalten. Also der eigentlich dieses Mädchen gar nicht kennengelernt hatte. Die anderen beiden, die haben gesagt, wir brauchen es jetzt nicht mehr für unsere Trauer. Ich bin froh, ich hätte es auch so weiter behalten, egal was sie gesagt hätte, da bin ich zu arger Dickschädel dabei. Aber trotzdem fand ich das auch sehr berührend, diesen Moment dabei. Also er freut sich, auch wenn es ihm gut geht, dass man ihn auch immer mal wieder vergisst, dass es, man sich da nicht schämen braucht oder Schuldgefühle entwickeln braucht.
Stichwort Schuldgefühle. Norbert Nietzsche hat auch die Erfahrung gemacht, dass es manche mit ihrem Trost zwar gut meinen, aber schlecht machen.
Oh Gott, ich sag's Ihnen, wenn jemand sagt, die Zeit heilt alle Wunden. Was für ein grandioser Spruch. Nicht alle Wunden heilen. Mit manchen muss man einfach leben lernen. Wir haben nicht diese Chance, dass alles verheilt und dann ist einfach alles gut. So ist es einfach nicht im Leben. Manche Dinge muss man einfach weiterleben. Der zweite Trostwort, den ich trösten, heißt, ich würde an so einem Schicksal zerbrechen. Mein Gott, ich würde zerbrechen in diesem Schicksal. Was für ein Satz, wenn man diesen sagt an eine Mutter, einen Vater oder einem Geschwisterkind, dass wenn ich deine Eltern wäre, ich wäre daran zerbrochen. 100-mal gehört schon, aber genau genug ist es so, wenn man genau darüber denkt, womöglich hat man dann, wenn man nicht zerbricht, sein Bruder, seine Schwester nicht genug geliebt, wenn man daran nicht zerbricht. Also das gibt ein einfach zu denken, diese Trostwörter, die nicht trösten. Da gibt es ganz viele, wo ich immer dann denke, oh Gott, was sagen denn manche Menschen, die vielleicht in ihrer Not sich einbringen wollen, hätten sie doch lieber nur einen Kuchen gebacken und vor die Tür gestellt oder einen McDonald's-Gutschein vor die Tür gelegt oder irgendwas anderes gemacht. Aber nein, es gibt Trostwörter, die eher dann auch in der Nachdenklichkeit für diese Eltern ganz schön schwer werden.
Den Vortrag zu diesem schweren Thema will Norbert Nietzsche mit einer positiven Geschichte abrunden und beenden.
Ich habe Ihnen noch was Gutes mitgebracht zum Schluss. Und zwar, ich habe einen Bekannten, einen Freund, der hat die kleinste Bühne der Welt, wo er immer Puppentheater macht und alles Mögliche. Und der hat mir folgende Geschichte gesagt. Ein Mann ging zu einem Kunstschreiber, einem Kalligrafen, und bat ihn, schreib mir einen Segen für mein Haus, dass ich ihn über der Tür aufhängen kann. Der Meister nahm ein Pergament, Feder und Tinte und begann zu schreiben. Der Mann blickte ihm über die Schulter und rief entsetzt, aber was schreibst du denn da? Du schreibst, zuerst stirbt der Großvater, dann der Vater und zuletzt der Sohn. Das ist doch kein Segen, das ist doch ein Fluch. Der Meister schüttelte den Kopf. Das ist ein Segen. Bedenke, wenn der Sohn vor dem Vater stürbe oder gar vor dem Großvater, könnte es ein größeres Unglück geben für euer Haus. Der Mann nahm das Blatt und sprach, da hast du wahr gesprochen, ich verneige mich vor deiner Weisheit. Ich mag das, denn im Endeffekt ist es immer schwierig, wenn diese Generationsfolge durchbrochen wird, das macht einem auch Angst und ich denke voller Schrecken im Moment an diese vielen Kinder, Mütter und Väter an der Ukraine, wo genau das passiert, wo die ganz schwer wieder ihre Generationslinie, vielleicht erst 5, 6 Generationen später, was sich ja auch im Dritten Reich gezeigt hat, mit vielen tragisch Überlebenden wieder einigermaßen ihre Geschichte in den Griff bekommen haben. Vielen Dank.
Der deutsche Trauerbegleiter Norbert Nietzsche hat den Vortrag in der Reihe Wertvolle Kinder des Vorarlberger Kinderdorfs gehalten. Er selbst ist das lebende Beispiel dafür, dass es nach so einem Schicksalsschlag auch gut weitergehen kann, ja, dass man daran sogar wachsen kann. Ich bedanke mich an dieser Stelle für Ihr Interesse.
Fokus widmete Ihnen die Industrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer. Wir bieten Ausbildung und echte Karrierechancen für über 1600 Vorarlberger Lehrlinge.